Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen mit Andreas Hensing.
Microteaching ist schon eine tolle Sache. Immer und überall lernen können. Übrigens, letztens war ich mit dem Metrobus 3 auf dem Weg zum Rathausmarkt. An der Haltestelle Holstenstraße steigt ein junger Mann ein und setzt sich neben mich. Im ersten Moment zucke ich etwas zusammen. Ich meine, Corona ist ja noch längst nicht überwunden und da finde ich den nicht vorhandenen Abstand immer noch fragwürdig. Aber ich bin mittlerweile durchgeimpft und wir beide tragen eine FFP2-Maske. Der Typ macht einen sehr ordentlichen Eindruck. Chino, gut sitzendes Polohemd einer Nobelmarke, teure Sneakers, gut sitzende Frisur. So ein richtiger Schwiegermuttertraum. Das Erste, was er macht, er holt sein aufklappbares Handy mit so einem Riesenbildschirm aus der Tasche, mitsamt einem Ohrstöpsel. Ich weiß, dass man sowas nicht tut, aber er hält das Handy so halb in meine Richtung, dass ich quasi gar nicht vorbeischauen kann. Natürlich schaue ich auch aus dem Fenster und auf den Infobildschirm im Bus, aber irgendwie bekomme ich es doch notgedrungen mit, dass er den Code für eine Lernmanagement-Plattform eingibt und sich aus der Content-Liste ein Video über eine Sicherheitsunterweisung aufruft. Den Ton hat er sehr leise gedreht, sodass ich nichts mitbekomme, aber ich schaue auch ganz bewusst zur Seite, also meistens jedenfalls. An der nächsten Station Sternbrücke steigen recht viele Fahrgäste zu und wir müssen die Füße einziehen, damit sich eine ältere Frau mit einem Einkaufskorb an unseren Füßen vorbeimogeln kann, um sich uns gegenüber hinzusetzen. Mein Yuppie schaut hoch, während sein Video weiterläuft. Vor der nächsten Haltestelle hat es ein Peterwagen ganz eilig und rast mit Blaulicht und Martinshorn an uns vorbei. Sein Blick schweift Richtung Fenster. Ach ja, für alle Nicht-Hamburger, ein Peterwagen ist ein Polizeiwagen. Feldstraße steigt eine junge Mutter mit ihrem Baby vor der Brust ein. In dem Moment, als sie bei uns vorbeikommt, fährt der Bus an und sie verliert kurz das Gleichgewicht. Gedankenschnell stützt sie der junge Mann ab, sodass sie nicht fällt. Guter Reflex, denke ich noch. Der Mutter ist nichts passiert, aber das Baby schreit fürchterlich. Da der Bus voll ist, biete ich der jungen Mutter meinen Platz an. Dazu muss ich natürlich noch an den Füßen des jungen Mannes vorbei. Es ist nicht so ganz einfach mit meiner Schuhgröße 47 und auch er hat keine kleinen Füße. Um das ganze Prozedere zu vereinfachen, rückt er ans Fenster, damit die junge Mutter sich an den Gang setzen kann. Als wir den Siemersplatz erreicht haben, ist er wieder in seine Sicherheitsunterweisung vertieft. Zwei Stationen weiter am Axel-Springer-Platz muss er dann raus. Ich fahre ja noch bis zum Rathausmarkt. Als er weg ist, muss ich ein wenig lächeln. Ich hätte ihn zu gern gefragt, was er von seiner Sicherheitsunterweisung mitgenommen hat. Ich weiß ja, dass am Ende gerade solcher Inhalte oft ein Test folgt. Gerade über solche Themen muss der Lernerfolg sichergestellt und auch nachgewiesen werden. Da reicht es nicht, sich das Video anzuschauen und im Bus oder sonst wo. Bei solchen Learning Nuggets bin ich ohnehin etwas skeptisch. Grundsätzlich finde ich es ja gut, wenn Lernstoff überall und zu jeder Zeit verfügbar ist. Aber um Lernstoff aufnehmen zu können, muss der Kopf auch dafür bereit sein. Die Konzentration muss einfach da sein. Nach jeder Störung der Konzentration brauchen wir einige Minuten, bis unsere Aufmerksamkeit wieder ganz dem Lernstoff gilt. Und im Bus reihte sich Störung an Störung. Insofern hätte sich der junge Mann lieber mit seiner Lieblings-Playlist beschallen lassen können und hätte die Zeit irgendwie im Bus entspannt. Konzentration. Was ist das eigentlich? Konzentration ist die willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit, auf das kurzfristige Erreichen eines Ziels oder das Lösen einer gestellten Aufgabe. Das wichtigste Wort in dieser zugegeben etwas sperrigen Definition ist das Wort eine. Das bedeutet, es gibt kein Multitasking. Natürlich wird diese Fähigkeit gerade der Damenwelt immer wieder zugesprochen. Und ebenso natürlich sind sie in der Lage, verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun. Fernsehen, Zeitungen lesen und sich dabei noch die Fingernägel lackieren. Wenn man jetzt wirklich nachfragen würde, was denn die Protagonisten in der Fernsehserie zuletzt gesagt hätten oder welche Artikel auf Seite 3 besonders interessant war, dann wird es schon schwieriger. Und Fingernägel zu lackieren ist im Laufe der Jahrzehnte zur Routine geworden. Alles, was Routine geworden ist, kann natürlich parallel ablaufen, weil wir uns darauf nicht so konzentrieren müssen. Aber bei allen Tätigkeiten, die unsere ganze Konzentration fordern, ist Multitasking nicht möglich. Wenn wir anstehende Aufgaben nacheinander erledigen, sind wir immer schneller, als wenn wir diese Aufgaben parallel erledigen würden. Übrigens noch eine gute Nachricht, bevor es weitergeht. Jeder kann sich konzentrieren, auch jedes Kind. Wenn man ganz tief in ein Computer- oder Videospiel eintaucht, ist das absolute Spitzenkonzentration. Und warum funktioniert das so problemlos? Weil diese Spiele Spaß machen, weil wir es gerne tun. Das Problem ist aber, sich auch auf Dinge konzentrieren zu können, die nicht so viel Spaß machen. Konzentration ist ein ganz zartes Pflänzchen. Es braucht Kraft, Zeit und eine gewisse Routine, um sie aufzubauen. Wenn sie denn einmal aufgebaut ist, könnte es eigentlich mit der Bewältigung der Aufgaben losgehen. Und auf einmal kommt die Störung. Das Handy klingelt. Ein Anruf, auf den Sie vielleicht sogar gewartet haben. Ich meine, das Telefonat ist nur kurz, eventuell nur 2-3 Minuten. Aber die Konzentration, die ist wieder auf dem Nullpunkt. Und es dauert relativ lange, bis sie wieder aufgebaut ist. Microsoft hat zu diesem Thema im Jahre 2007 eine Studie zur Konzentrationsfähigkeit von Programmierern erstellt. Dabei wurde festgestellt, dass die Testpersonen nach jeder Unterbrechung zwischen 10 und 15 Minuten gebraucht haben, bis sie wieder voll konzentriert sich ihrer Aufgabe widmen konnten. Und das vorherige Konzentrationslevel erreicht man in der Regel nach einer Störung ohnehin nicht mehr ganz. Nochmal im Klartext: Der maximal erreichbare Konzentrationslevel sinkt bei jeder Störung. Konzentration muss man nicht nur wollen, sondern auch können. Dazu gehört es, den Kopf frei zu haben, damit man sich der Aufgabe widmen kann. Wie kommt man jetzt aber runter? Wie beruhigt man seinen aufgewühlten Gemütszustand? Wie vergisst man den Streit mit der Freundin, seine bis zum Anschlag ausgeschöpfte Kreditlinie oder den Tod eines nahen Angehörigen? All diese Dinge sind fest in ihrem Kopf verankert und verhindern, dass sie sich voll konzentriert ihrer Aufgabe widmen können, innere Ruhe finden, sich fokussieren können. Natürlich gibt es auch Übungen, mit deren Hilfe sie sich besser konzentrieren können, aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Ich werde dieses Thema in einer eigenen Folge wieder aufgreifen. Konzentration hat auch was mit Spielen zu tun. Das Thema Videospiele habe ich im Zusammenhang mit der Konzentration ja bereits angesprochen. Aber haben Sie schon einmal versucht, mit 3 Tennisbällen zu jonglieren? Das sieht so leicht aus, wenn man es im Zirkus oder Varieté sieht. Und dort sind es weitaus mehr Bälle oder was auch immer zum Jonglieren benutzt wird. Kegel, Tassen, Teller der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie es versuchen, merken Sie etwas ganz schnell. Sie müssen sich ungeheuer konzentrieren, sonst klappt es nicht. Es gibt zahllose Studien, die belegen, dass Jonglieren dabei hilft, sich zu fokussieren. Versuchen Sie das aber mal in Neubauwohnungen mit niedriger Deckenhöhe, da wird es mit den Bällen schon schwierig. Es gibt aber eine Sportart oder besser eine Disziplin, die für den Hausgebrauch besser geeignet ist. Sportstacking. Das kennen Sie nicht? Ich kannte es auch nicht, bis ich durch einen Hinweis von Boris Konrad darauf gebracht wurde. Boris ist Neurowissenschaftler und Gedächtnisweltmeister. Ich habe ihn mal bei einem Konvent der German Speakers Association in Frankfurt kennengelernt. Er nutzt es selber, um sich bei Meisterschaften zu fokussieren. Bei dem Sport geht es darum, 12 Becher zu Pyramiden zu stapeln und sie wieder abzubauen. Die Grunddisziplin heißt 3-6-3. Also drei Pyramiden nebeneinander mit drei bzw. sechs Bechern. Und natürlich geht es um die Zeit, die man dafür benötigt. Um die Zeit messen zu können, benötigt man etwas Equipment, zumindest aber die richtigen Becher. Aber ganz schnell wird man ehrgeizig und möchte seine Zeit verbessern. Und dafür gibt es die passenden Matten, auf denen die Zeit automatisch gemessen wird, von Anheben der Hände, bis sie wieder auf der Matte sind. Der Weltrekord in dieser Grunddisziplin 363 liegt übrigens bei unter 2 Sekunden. Auf YouTube gibt es dazu ein paar beeindruckende Videos. Neben der Fokussierung und Konzentration fördert Speedstacking auch die Beidhändigkeit, die Hand-Auge-Koordination und die Reaktionsfähigkeit. Man ist dabei so konzentriert, dass man alles um sich herum vergisst. Und dann kann es ja losgehen mit dem Lernen oder dem konzentrierten Arbeiten. Ach ja, Konzentration könnte so einfach sein, wenn es die Konzentrationsmonster nicht gäbe. Konzentrationsmonster, das klingt so niedlich wie innerer Schweinehund und stört genauso beim Lernen. Jeder von ihnen hat seine eigenen Monster, jeder reagiert anders darauf. Aber eins haben sie gemeinsam. Sie stören die Konzentration und sie mindern den Lernerfolg. Die gute Nachricht, genauso wie den inneren Schweinehund können wir sie besiegen, die Konzentrationsmonster. Man muss sich ihrer nur bewusst sein. Sie verändern sich auch mit zunehmendem Alter, sie verschwinden aber leider nicht von allein. Beginnen wir mit den Konzentrationsmonstern, die von außen kommen. Die sind theoretisch ganz leicht zu bekämpfen. Man muss sie einfach nur zur Seite räumen oder abschalten. Ja, was gibt's da alles? Zum Beispiel den unaufgeräumten Schreibtisch. Wenn Sie gewohnt sind, an einem, ja, sagen wir mal, kreativen Arbeitsplatz zu arbeiten, mag es Sie vordergründig nicht stören. Mich macht Unordnung krank. Es ist das latente Gefühl, aufräumen zu müssen. Der Blick schweift automatisch ab. Wenn ich Arbeitsmaterial benötige, ist es vielleicht unter einem Papierstapel verborgen. Was dagegen hilft, ist nicht nur aufräumen oder Ablage machen. Manchmal reicht es schon, das lose, nicht benötigte Papier in einen Ablagekorb zu legen und außerhalb des Blickfeldes zu verstauen. Oder das Smartphone. Ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich 1990 mein erstes Autotelefon in meinen ersten Geschäftswagen bekam. Sündhaft teuer, schlechter Empfang im C-Netz und schon gar nicht mobil. Es war fest verbaut. Ja, das ist jetzt gut 30 Jahre her. Mittlerweile ist alles anders. Das Handy gehört zu unserem Leben. Dennoch, es gibt Zeiten, in denen ich hochkonzentriert arbeiten will. Und in diesen Zeiten ist das Handy auf Flugmodus gestellt und es liegt außerhalb meines Sichtfeldes. Wenn ich ehrlich bin, genieße ich sogar die Zeiten, in denen ich es nicht bei mir habe, in denen ich nicht erreichbar bin. Das ist für mich ein Gefühl der Freiheit. Gerade wenn Kinder mit im Haushalt leben, sollten handyfreie Zeiten vereinbart werden und auch in den Tagesablauf integriert werden, damit es gar nicht erst zu einer Abhängigkeit kommt. Und wie soll man sich konzentrieren, wenn man jede Minute aufs Handy schaut? Und wie oft das der Fall ist, hat Professor Alexander Markowitz 2015 in seinem Buch Digitaler Burnout beschrieben. Nach seinen Untersuchungen an der Universität Bonn wird das Handy durchschnittlich 88 Mal pro Tag entsperrt. Davon entfallen 35 Mal auf kurze Unterbrechungen, wie zum Beispiel der Blick auf die Uhr. 53 Mal sorgt es aber für längere Unterbrechungen durch das Abrufen von E-Mails, WhatsApp und Co. In den wachen Stunden des Tages nutzen wir unser Smartphone durchschnittlich alle 18 Minuten und verbringen mit ihm 2,5 Stunden täglich. Falls Sie zu den intensiven Handynutzern gehören, sehen Sie hier, wie viel potenzielle Lern- und Arbeitszeit Ihnen durch Ihr Handy jeden Tag verloren gehen. Ja, kommen wir als nächstes zum Computer. Der Computer sorgt für ein latentes Ablenkungspotenzial. Wenn man ihn nicht zum Lernen benötigt, ihn aber nicht ständig hoch und runter fahren möchte, kann man ihn auch einfach auf lautlos stellen und den Bildschirm ausschalten. Und wenn man am Computer lernen möchte, das heißt das Konzentrationsmonster. Und wenn man am Computer lernen möchte, dann heißt das Konzentrationsmonster Outlook oder welches Mailprogramm Sie auch immer benutzen. Sobald unten auf der Programmleiste ein Briefumschlag angezeigt wird, dann kommt die Neugier hoch. Nur mal eben schnell sehen, wer da geschrieben hat. Und schon ist die Konzentration wieder futsch. Ich schließe einfach das Outlook-Programm und habe damit Ruhe. Man mag es ja kaum glauben, aber es gibt durchaus Menschen, die brauchen Musik zum Lernen. Die sind es seit ihrer Jugend so gewohnt. Musik entspannt sie, sorgt für gute Stimmung. Sie reagieren eher gereizt, wenn es totenstill ist. Also, lassen Sie die von Ihnen so dringend benötigte Musik doch einfach weiter dudeln. Nur denken Sie bitte darüber nach, welche Art von Musik mehr oder weniger ablenkt. Hier ein paar Tipps. Es sollte leise Hintergrundmusik sein, die das innere Denken nicht übertönt. Also kein Hardrock oder Heavy Metal. Gern aber leiser Jazz oder Barmusik. Klassische Musik ist eher geeignet, um aufmerksam wahrgenommen zu werden, speziell wenn große Dynamikunterschiede enthalten sind. Die Lautstärke orientiert sich ja hier meist an den leisen Sequenzen und nicht am Crescendo. Zum Lernen ist klassische Musik daher eher nicht geeignet. Deutsche Texte lenken auch mehr ab als fremdsprachige. Hier sind wir eher geneigt, auf den Text zu achten. Radio ist grundsätzlich nicht empfehlenswert, da der ständige Wechsel zwischen Musik und Moderationstext ablenkt. Auch Verkehrsnachrichten stören ungemein. Und man hat ja auch keinen Einfluss auf die Musikstücke. Und gerade wenn es sich um Stücke handelt, die wir nicht mögen, stören sie automatisch. Meine Empfehlung ist immer, sich eine Lernplaylist herunterzuladen, die sich an den vorgegebenen Kriterien orientieren und natürlich auch unter Berücksichtigung der persönlichen Präferenzen. Andere Wesen sind natürlich auch Störfaktoren. Im Büro ist es der Chef oder es sind die lieben Kollegen, die nur ganz kurz eine Frage haben. Im Homeoffice sind es Freund, Freundin oder Ehepartner und natürlich auch die Kinder. Oder es sind die Haustiere, die das Schild "Bitte nicht stören" gänzlich ignorieren und sich nur ihre Streicheleinheiten abholen oder Gassi gehen wollen. Wie Sie schon gelernt haben, dauert es nach jeder Störung 10 bis 15 Minuten, bis die volle Konzentration wieder ganz dem Lernstoff gilt. So, das waren jetzt die äußeren Konzentrationsmonster, gegen die wir uns ja eigentlich relativ leicht wehren können. Aber, und was unternehmen wir gegen die inneren Konzentrationsmonster? Gegen die Abmahnung, die Ihnen Ihr Chef in der letzten Woche präsentiert hat und die ja wie ein Damoklesschwert über Ihnen hängt? Den freundlichen Brief im gelben Umschlag, der den Besuch des Vollzugsbeamten in Aussicht stellt, die kleine Meinungsverschiedenheit mit der Freundin oder der Ehefrau, die, wie ja bei Loriot üblich, eskaliert ist und in den Worten gipfelte: "Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um." Übrigens ein Originalzitat von Loriot. Den Wohnungseigentümer, der gerade Eigenbedarf angemeldet hat, um sie aus der Wohnung zu werfen. Ich könnte noch etliche weitere Beispiele nennen. Fantasie habe ich genug. Aber was tut man dagegen? Was bei der Fokussierung helfen könnte, sind mentale Übungen, auf die ich, wie ich schon erwähnt habe, ja in einer späteren Folge nochmal eingehen möchte. Was aber auch funktioniert, sind Selbstgespräche. Möchte man sich also einer wichtigen Aufgabe widmen, die die volle Konzentration verlangt, kann es hilfreich sein, 2 oder 3 Minuten lang das eigene Tun laut zu kommentieren. Ja, ich sitze jetzt vor meinem Computer und schreibe das nächste Kapitel in meinem neuen Buch. Dazu suche ich ein Foto zu diesem Thema, also gehe ich auf die Bilddatenbank Adobe Stocks. Welches Stichwort kann ich nehmen? Ja, natürlich Selbstgespräche. Oh Mist, unter diesem Stichwort gibt es mehr als 100.000 Fotos, fast alle mit mehreren Menschen drauf. Nee, das passt nicht. Also, welches Stichwort käme noch in Frage? Wie wär's mit Monolog? Ja, schon besser. In diesem Moment sind durch das laute Kommentieren des eigenen Handels alle anderen nervigen Gedanken wie durch ein Wunder verschwunden und ich kann mich jetzt voll auf die Aufgabe konzentrieren. Das funktioniert übrigens auch bei Kindern sehr gut, die sich ja meist deutlich leichter ablenken lassen. Und noch ein kleiner Tipp, gerade auch im Hinblick auf Prüfungen. Wenn Sie auf ganz einfache Art und Weise bestimmte negative Gedanken loswerden möchten, dann schreiben Sie sie einfach auf. Hierzu gibt es mehrere Untersuchungen mit amerikanischen Studenten. Diejenigen, die 10 Minuten vor der Prüfung alle Sorgen, Ängste, Nöte auf einen Zettel geschrieben hatten, die konnten sich signifikant besser konzentrieren und zeigten bessere Leistungen. Denn alles, was sonst an negativen Gedanken vor der Prüfung im Kopf kreiste, war raus. Es stand ja auf dem Zettel. Und das gilt nicht nur für negative Gedanken, sondern auch für andere Dinge, die Ihnen so im Kopf herumschwirren, weil sie vielleicht zum Beispiel noch nicht erledigt sind. Und wenn Sie keine Konzentrationsprobleme haben, keine Sorgen und Nöte, die Sie aus Ihrem Kopf haben möchten, helfen trotzdem Routinen dabei, das Konzentrationslevel zu steigern. Und zwar deutlich. Diese Routinen sind mir persönlich mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss. Wenn ich in meinem Homeoffice hochkonzentriert arbeiten muss, läuft folgender Ritus bei mir automatisch ab. Ich stelle mein Handy auf Flugmodus, das Thema hatten wir ja schon. Da ich meistens am Computer arbeite, fahre ich mein Outlook herunter. Ich lüfte oder öffne das Fenster ganz weit, damit ich genügend Sauerstoff für meine Gehirnzellen habe. Zum Glück liegt mein Arbeitszimmer in einem ruhigen Innenhof. Dann mache ich meine Schreibtischleuchte an und stelle mir ein großes Glas Wasser auf den Schreibtisch. Und das fülle ich immer wieder auf. Anschließend stelle ich mir einen Kurzzeitwecker, der mich an meine Pausen erinnert. Natürlich brauche ich hinterher ein paar Minuten, um wieder reinzukommen, aber wenn ich auf die Pausen verzichten würde, dann wäre die Session endgültig vorbei, sobald ich müde werde. Dann könnte ich gleich Schluss machen und müsste mein Arbeitsergebnis sehr genau auf Fehler prüfen, denn die treten immer dann auf, sobald die Konzentration sinkt. Ja, mein Schreibtisch ist ohnehin aufgeräumt, hier besteht also kein Handlungsbedarf. Ach ja, wichtig ist noch, was ich mit meiner Frau abgesprochen habe. Eine geschlossene Arbeitszimmertür bedeutet, dass ich absolut nicht gestört werden möchte. Haustiere haben wir ohnehin keine und die Kinder sind lange aus dem Haus. Ja, das sind meine Routinen, die dafür sorgen, dass ich nach kurzer Zeit im Flow bin. Ja, da ist es endlich, das Wort, der Begriff, auf den Sie vielleicht schon seit Beginn dieser Folge gewartet haben. Flow. Im Flow ist man hochkonzentriert und motiviert, etwas zu schaffen. Dieser Zustand wird meist dann erreicht, wenn man mit hoher Konzentration einer anspruchsvollen Tätigkeit nachgeht. Wichtig ist auch, dass man dabei weder über- noch unterfordert ist. Man ist hochproduktiv, die Arbeit geht wie von selbst und man erlebt bisweilen eine Art Glücksgefühl. Dieses Gefühl hat sogar Suchtpotenzial. Man kann dieses Gefühl nicht nur beim Lernen oder Arbeiten erleben. Optimal ist natürlich, wenn es gelingt, diese Phasen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Das bedeutet natürlich, dass wir uns abschotten müssen, die Konzentrationsmonster im Griff haben und uns auch auf unsere Routinen verlassen können. Die Fehlerquote ist in diesem Zustand ebenfalls minimal und der Lernerfolg sehr, sehr, sehr hoch. Ich versuche immer, in einen solchen Zustand zu gelangen, wenn ich ein Buch oder einen Artikel schreibe, wenn ich mich auf einen Vortrag, eine Vorlesung oder einen Workshop vorbereite. Meistens gelingt es mir aufgrund meiner Routinen, denn das ist alles nur eine Frage der Konzentration. Wo man übrigens garantiert nicht in den Flow kommt, ist im Bus. Aber das haben Sie sich sicherlich schon nach der Schilderung meiner kleinen Einstiegsstory gedacht. Wenn Sie sich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, empfehle ich Ihnen mein Buch »Die besten Tipps zum lebenslangen Lernen«. Dort habe ich auch die Übungen beschrieben, die bei der Konzentration helfen. Und dort steht auch zum Beispiel, warum Deadlines produktiv machen oder wie man sich gedanklich total von der Außenwelt abschirmen kann.
Das war Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen. Präsentiert von Lerncoaching für Unternehmen, ihrem Spezialisten für effizientes und nachhaltiges betriebliches Lernen. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter lerncoaching-für-unternehmen.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.